Der Ostfußball ist viel emotionaler. Die Fans sind viel mehr so im Verein drin. Einfach, die lieben den Verein noch einen Tick mehr, habe ich das Gefühl. Mein Traum ist natürlich mal, es zu schaffen, mit dem 1. FC Magdeburg eine sehr, sehr gute Saison zu spielen und vielleicht mal oben anzuklopfen. Ich glaube, dass ich unter Tietz Fußball einfach aufblühe und sehr gut zu seinem System passe. Man hatte Talent und man hat gedacht, okay, man kann sich auf sein Talent ausruhen und es wird schon laufen, aber so war es dann halt auch nicht. Ich fühle mich hier extrem wohl in diesem Verein und das weiß der Verein auch.
Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
Und hier ist wieder Niki Tacker, euer Fußball-Podcast im Osten. Mein Name ist Robert Hofmann, bei mir ist Sebastian König und ich sage herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge Nummer 50.
Vielen Dank und ebenso Glückwunsch an dich, Robi. Ich freue mich, heute wieder hier zu sein und vielen Dank natürlich auch an euch da draußen, an alle, die bisher vielleicht die veröffentlichten 49 Folgen gehört haben, die auch heute wieder bei uns sind und uns die Treue halten. Freue mich sehr darauf, dass Folge 50, was, ja, glaube auch schon Besonderes nochmal wird mit Barış Artık. Aber Robi, wenn wir über was Besonderes reden, dann müssen wir sicherlich auch über deinen Ausflug nach Barcelona sprechen.
Ja, ohne Frage. Ich war in dieser Woche Champions League gucken. Barcelona im Ausweichstadion, also das Nou Camp, Camp Nou, wie auch immer, wird ja gerade umfangreich ausgebaut, umgebaut. Deswegen spielt man im unbeliebten oder ungeliebten Olympiastadion. Und ja, Champions League Barcelona ist aber trotzdem was Besonderes. Und was mir ganz besonders aufgefallen ist, wo ich wieder gedacht habe, wie krass ist das denn? Barcelona in der Startelf mit einem 16-Jährigen, einem 17-Jährigen und einem 20-Jährigen. Und die scheißen sich mal gar nichts. Also mit einer Souveränität, mit einer Überzeugung dribbeln die da in der Champions League auf. Das ist unglaublich beeindruckend. Und wenn wir hier in Deutschland uns immer freuen, wenn dann mal ein 18-Jähriger in der 91. Minute eingewechselt wird, das ist schon nochmal ein ganz, ganz anderes Qualitätsniveau, muss ich sagen. Und fand ich sehr beeindruckend. Sonst, das Publikum ist und bleibt ein, ein Theaterpublikum.
Okay, hat so einen Sitzplatz oder?
Selbstverständlich, es gibt natürlich nur Sitzplätze. Also dir hat's gefallen.
Ja, spannende Beobachtung der jungen Spieler, Robi, aber die mentale Fitness, mentale Einstellung und auch die Widerstandsfähigkeit dann unter Druck schon in jungen Jahren ist am Ende auch einfach ein Qualitätsmerkmal, was dann natürlich, glaube ich, aufgrund auch der technischen Voraussetzungen etc. den Spaniern leichter fällt. Deswegen, ja, bin ich voll bei dir. Wir reden gerade darüber, dass Pavlovic nach 10 Spielen vielleicht jetzt mal zur Nationalmannschaft und sowas. In Spanien ist das halt Normalität und die Anzahl an guten jungen Spielern ist einfach viel, viel höher. Dementsprechend, ja, nachvollziehbare Beobachtung.
Ja, und wir haben jetzt schon fast Mitte März und überall in der Fußballwelt, natürlich hier auch bei uns im Fußball Osten, biegen wir jetzt so ein bisschen langsam ein auf die spannende Phase der Saison. Also du merkst, langsam gibt's überall Entscheidungen oder auch Vorentscheidungen. Und ja, deswegen ist es natürlich ideal, mit jemandem sprechen zu können, der in dieser entscheidenden Saisonphase höchstwahrscheinlich eine prägende Rolle spielen wird. Und wir freuen uns sehr, heute für unsere Jubiläumsfolge Nummer 50 jemanden dabei zu haben, der eine ganz besondere Story zu erzählen hat. Und du sagst uns jetzt mal, wen wir heute hier bei uns haben.
Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen.
Nach seiner Zeit bei Dynamo Dresden war er plötzlich arbeitslos. Im Januar 2021 verpflichtete ihn dann der 1. FC Magdeburg als Tabellenletzter der dritten Liga. Was dann passiert ist, ist Geschichte. Er startete durch, wurde zum Aufstiegshelden und zum besten Drittligascorer aller Zeiten. Heute ist er ein Unterschiedsspieler der zweiten Liga, Vizekapitän und Familienvater. Wie verrückt die letzten drei Jahre für ihn waren, erzählt er uns heute in der 50. Folge von Niki Tacker. Herzlich willkommen, Barış Artık.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Barış, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben jetzt hier zwei junge Väter sitzen mit Sebastian und auch dir. Und ich habe einen sehr, sehr frühen Flug gehabt. Also eventuell sind wir alle ein bisschen müde. Wie ist denn bei dir gerade so? Wie viel Schlaf kriegst du aktuell so?
Ich glaube, heute Nacht war mit einer der anstrengendsten Nächte, die ich hatte. Da war der Kleine viermal wach. Ja, und ansonsten haben wir das eigentlich gut im Griff, aber wie es halt immer ist, die Kinder kannst du halt nicht kontrollieren, ne? So richtig. Und deswegen war es heute, muss ich echt sagen, sehr anstrengend, weil ich auch zweimal Training hatte. Also heute war so ein Doppeltag. Aber nichtsdestotrotz, macht man das gerne. Es ist wirklich extrem schön und macht Spaß, auch den Kleinen so wachsen zu sehen.
Ja, ich kann das genau nachempfinden. Ich kann zum Glück nicht mehr mithalten mit viermal die Nacht, weil die Kleine ist mittlerweile ein halbes Jahr alt, aber ich drück da die Daumen und bin in Gedanken bei dir. Umso schöner, dass du nach zweimal Training auch noch Kraft für Niki Tucker hast. Lag's mit dem wenigen Schlaf denn auch daran, dass du vielleicht deinen ehemaligen Teamkollegen Kai Brünker gestern Abend noch beim Toreschießen zugeschaut hast?
Ja, das habe ich natürlich gemacht. Ich habe erstmal Champions League geschaut und dann war es, glaube ich, Halbzeit. Und danach habe ich mir gedacht, komm, dann schaust mal DFB-Pokal. Steht immer noch 1-1. Und dann bin ich halt rüber geswitcht auf den DFB-Pokal. Und dann habe ich das wirklich mitbekommen. Das war natürlich absoluter Wahnsinn. Mich freut es extrem für den Kai, der wirklich, das sehr gut macht und habe ihm danach auch geschrieben. Ich glaube, ich war nicht der Einzige, der eine Glückwunschnachricht geschrieben hat. Und das freut mich extrem für den Jungen.
Ja, er wird vielleicht auch noch ein bisschen brauchen, um die Nachrichten zu beantworten. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen und das auch vollkommen zu Recht, dass die das haben gestern Abend noch richtig, richtig krachen lassen in Saarbrücken.
Ja, also ich glaube, wenn man es nicht krachen lassen würde, dann wird da irgendwas falsch laufen, als Drittligist im Halbfinale zu stehen. Und sind wir mal ehrlich, die haben jetzt, ich glaube, 3 Bundesligisten rausgeschmissen, 1 Zweitligisten und es sind nur noch 90 Minuten entfernt, vielleicht im DFB-Pokalfinale zu stehen. Und jetzt ist, glaube ich, alles möglich, im Finale zu stehen.
Ja, wir drücken mal die Daumen, denn ja, als Podcast aus dem Fußball-Osten ist man auch immer so ein bisschen an den Stories so der Underdogs interessiert. Barisch, lass uns mal in die aktuelle FCM-Situation eintauchen. Ich finde, ihr seid gar nicht mehr so der Underdog, denn ihr habt euch irgendwie zu einer echt spielstarken, festen Zweitligagröße etabliert, so ist unsere Wahrnehmung. Jetzt ist es aber irgendwie Platz 12 aktuell. Also von unserem Gefühl her müsstet ihr irgendwie viel weiter oben stehen. Wie zufrieden bist du selber denn mit der aktuellen Situation?
Ich glaube, dass viele, die jetzt wirklich von der dritten Liga gekommen sind, ich meine, der FC Magdeburg war ja lange im Amateurfußball und wusste halt auch nicht ganz genau, wo stehen wir so richtig oder sonst irgendwas. Und jetzt würde ich mal sagen, dass wir schon so ein Fundament haben, sportlich gesehen, ne? Dass wir da wirklich da mitspielen können. Das haben wir jetzt die letzten anderthalb Jahre bewiesen in der zweiten Liga. Zufrieden, glaube ich, bin ich nicht so, wenn man mich fragt, weil wir eigentlich sehr viele Punkte liegen lassen haben, wo wir die bessere Mannschaft waren. Und ich glaube, das fehlt noch uns als Mannschaft, dass wir in dieser Phase, in dieser Entwicklung einfach noch einen Schritt weitermachen, um dann vielleicht mal noch dominanter, noch respektvoller dazustehen für die gegnerischen Mannschaften.
Ja, und ihr habt ja auch eine bockstarke Rückrunde gespielt und seid dann auch sehr, sehr vielversprechend in die Saison gestartet. Und dann gab es irgendwie so, also für uns war das so ein bisschen so ein Showstopper-Spiel, ja. Ihr seid damals, habt 2-0 auf Schalke geführt. Wärt in dem Zuge, glaube ich, damals sogar zwischendurch Tabellenführer gewesen. Du weißt, es ist dann leider 3-4 ausgegangen. War das so ein bisschen so ein Bruch? Hatte ich nämlich den Eindruck, weil danach habt ihr echt 7 Spiele am Stück nicht gewonnen? Oder war das eher Zufall, dass eben die Begegnungen danach eher schwierig für euch waren?
Nee, ich glaube, du führst 2-0 auf Schalke. Ich meine, das Stadion hat angefangen, die eigenen Spiele auszupfeifen und dann musst du das halt zu Ende bringen, ne? Und das war schon so ein Schockmoment für die Mannschaft, dass sie nicht verstehen konnten, wie man so ein Spiel hergegeben hat, ne? Das war schon so ein Bruch auch in den Köpfen im Nachhinein gesehen. Aber was halt auch gut ist, man lernt aus solchen Sachen, ne? Ich meine, im Endeffekt kann man von solchen Niederlagen nur lernen. Man hat gemerkt, okay, wir sind ja, wenn man so sieht, einfach eine unerfahrene Mannschaft. Wir haben ja jetzt nicht so viele Spieler, die jahrelang in der zweiten Liga gespielt haben. Und das ist halt gut, dass sie vielleicht eventuell für die Zukunft mal sowas erleben mussten, ne? Das hilft denen bei der Entwicklung. Die Erfahrung kommt halt dazu. Und das war dann halt so, im Nachhinein gesehen, gab's Positives und was Negatives. Negativ ist natürlich die 7 Spiele, wo wir nicht gewonnen haben. Das darf uns danach aber auch nicht passieren, natürlich. Und das Positive ist, man kann daraus lernen.
Was man sicherlich auch positiv vermerken muss, ist, ihr seid die einzige Mannschaft, die es bisher geschafft hat, St. Pauli zu schlagen. Seid auch gegen Kiel mittlerweile 3-mal ungeschlagen. Wie kommt's, dass ihr dann in Braunschweig verliert oder dann auch mal gegen Nürnberg ohne eigenes Tor bleibt? Habt ihr Probleme gegen Mannschaften von unten, würdest du es so sehen?
Ich glaube, was uns auffällt, wenn Mannschaften mitspielen wollen, dass es uns tick einfacher fällt, ne? Die wirklich mit Fußball spielen wollen. Und wir müssen halt lernen, glaube ich, gegen Mannschaften, die wirklich sich hinten reinsetzen, den Bus parken, kann man ja so sagen, und auf Chancen lauern, auf Konter lauern, müssen wir einfach lernen, tick früher vielleicht das 1-0 zu machen, damit sie natürlich aus der hinteren Zone mal rauskommen, weil sie dann müssen. Und dann kann man die Gegner eigentlich so ein bisschen ja besser kontrollieren. Und das müssen wir einfach lernen, dass wir gegen tiefstehende Gegner versuchen, so schnell wie möglich das 1-0 zu machen.
Ja, Basti und ich haben es letztes Jahr im Prinzip schon mehrfach auch angesprochen und euch und auch Christian Titz entsprechend dafür gefeiert, dass ihr als Mannschaft, die damals gegen den Abstieg gekämpft hat oder die im Prinzip im letzten Tabellendrittel sich befunden hat, eben sehr, sehr starken Ballbesitzfußball spielt. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich und ihr seid im Prinzip in der Statistik auch Tabellenführer. Durchschnittlich 61% Ballbesitz ist natürlich ein absolutes Brett. Und wir haben im Vorfeld dieser Folge natürlich auch viele Leute in der Community gefragt. Wir haben gesagt, wir haben Barış Artık zu Gast. Was habt ihr denn für Fragen? Und bei 6 Punkten Vorsprung, ja, die bessere Tordifferenz, machen sich einige natürlich auch ein bisschen Sorgen, dass es dann doch nochmal eng wird. Kannst du den Jungs und Mädels da draußen die Angst nehmen, dass das für euch nochmal eng wird dieses Jahr?
Ja, absolut. Also so viel Selbstvertrauen haben wir, so viel Selbstvertrauen habe ich, hat das Trainerteam. Natürlich wäre es jetzt doof zu sagen, die sollen sich Sorgen machen. Stand jetzt glaube ich nicht, dass man sich Sorgen machen sollte, aber viel Reden bringt auch nichts. Wir müssen halt auch noch die Spiele gewinnen. Und ich denke, wenn wir unsere Basics auf den Platz bringen und ja, ein Tick mehr Torgefahr, noch mehr ausstrahlen und hinten weiterhin so defensiv stabil sind, was wir seit der Rückrunde auch sind, dann glaube ich schon, dass wir die nötigen Punkte holen werden.
Barış, wenn wir mal auf dich schauen, dann hast du die meisten Vorlagen nach Fabian Reese und Marcel Hartl und verhältnismäßig bist du gerade bei 4 Toren. Hat das irgendwie eine Auswirkung? Also hast du deine Spielweise verändert im letzten Jahr oder in den letzten Jahren?
Boah, eigentlich, bin ich ehrlich, achte ich gar nicht mehr so drauf, dass ich Scorerpunkte mache. Ich glaube, die kommen automatisch. Ich versuche irgendwie der Mannschaft so zu helfen, dass wir einfach dominant auftreten. Ich glaube, das sieht man an meiner Spielweise, dass man mich vielleicht überall sieht. Ich hole ja die Bälle auch mal auf der 8er-Position ab oder auf der 6er-Position. Einfach mal ja den Weg frei zu machen für andere Mitspieler oder auch den Gegner mal rauszuziehen, um Lücken frei zu machen. Ich glaube einfach, dass am Ende vielleicht, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber glaube ich, die individuelle Qualität von mir dazu führt, dass ich trotzdem zu Scorerpunkten komme.
Und neben 9 Vorlagen hast du auch schon 9 gelbe Karten kassiert.
Ja.
Das ist auch Liga-Höchstwert zusammen mit Dave Nase von Osnabrück. Und das weißt du ja auch selber, da ist Gerüchten zufolge vielleicht auch die eine oder andere wegen Meckerns dabei gewesen.
Definitiv.
Kommst du durch die Saison noch ohne eine 2. Sperre?
Das hoffe ich doch. Das ist natürlich das Ziel. Das habe ich mir auch als Ziel genommen. Und wir werden sehen. Also ich kann es nicht versprechen. Kann auch sein, dass ich durch ein blödes Foul noch eine gelbe Karte kassiere. Aber ich versuche mich zu verbessern und versuche jetzt auch irgendwie ein bisschen die Klappe zu halten, dass es nicht die 10. wird durch Meckern.
Musst du dann in der Mannschaft irgendwas ausgeben, wenn es die 10. wird?
Das werden wir dann besprechen.
Kommt drauf an, wofür sie gezeigt wird wahrscheinlich, ne?
Ja, genau.
Barış, was war das Highlight so, wenn du auf die aktuelle Saison guckst? Was war das Highlight der bisherigen Saison für dich?
Ich glaube, das 6-4 gegen Hertha BSC Berlin. Du machst 6 Tore, kassierst aber auch 4. Wir sind 4-mal zurückgekommen, glaube ich. Ne?
Mhm.
4-mal zurückgekommen. Das hat schon gezeigt, was für eine Moral diese Mannschaft hat und wie gierig diese Mannschaft ist. Ich glaube, an diesem Spieltag haben beide Mannschaften ohne Abwehr gespielt, sind nur aufs Tor gegangen und das war schon ein Highlight. Ich glaube, dass der neutrale Zuschauer jetzt nicht so oft so viele Tore in einem Spiel sehen wird. Der eine oder andere muss ja bestimmt nach dem Spiel nochmal zum Kardiologen. Und deswegen, ja, war es ein Highlight für mich.
Ja, ein Highlight war für viele Fans zumindest, sicherlich auch dann das Rückspiel in Berlin. Ja, ist dann echt unglücklich für euch ausgegangen. Ihr habt 2-3 das Rückspiel verloren in Berlin. Aber 17.000 Gästefans ist natürlich schon eine Hausnummer, oder?
Ja, ich glaube, wie viele Mannschaften gibt es, die wirklich auswärts 17.000 mitnimmt? Ich meine, es ist jetzt auch nicht, der Weg ist jetzt nicht auch so weit, aber man muss auch überlegen, unsere Fans unterstützen uns überall, egal wo wir sind, versuchen sie zahlreich zu erscheinen. Und das ist schon bemerkenswert, was für eine Fanszene dieser Verein hat.
Ja, wir haben selber es miterlebt beim Relegationsspiel 2015, wie laut auch dieses Stadion sein kann und wie laut die Fans es machen können. Und ja, eindrucksvolles Erlebnis, dass die FCM-Fans dann endlich auch mal für Stimmung im Olympiastadion gesorgt haben. Das hat mir ja besonders gut gefallen. Wir haben noch eine Frage aus der Community bekommen. Da geht es so ein bisschen um die Rituale. Ich glaube, viele Profifußballer, viele Sportler haben so gewisse Rituale. Und wir haben mal auch gehört, du hast bei Tuschel mal im Talk gesagt, dass du dich vor jedem Spiel kalt abduscht. Ist das noch so? Und wenn nein, was hast du dann für Rituale?
Ja, das stimmt. Ich dusche mich immer kalt ab. Und danach, bevor es zum Warm-up geht, gehe ich noch für anderthalb Minuten in Kältebecken. Das sind eigentlich meine Rituale, aber ansonsten habe ich nichts mehr.
Seit wann machst du das? Oder wann hast du dir das angewöhnt?
Ja, das mit dem Kältebecken vom Warm-up, die anderthalb Minuten, erst seit neuestem. Weil uns gesagt worden ist oder mir gesagt worden ist, dass es eine Studie gibt, dass es gut sein soll. Und ich muss sagen, ich fühle mich dann auch besser. Aber ansonsten mit dem Kaltabduschen mache ich schon wirklich seit ein paar Jahren.
Sprichst hier mit zwei Warmduschern, also Respekt dafür, aber es scheint auf jeden Fall zu helfen. Arisch, wenn wir deine Interviews verfolgen, dann hast du ganz oft betont, wie wichtig Christian Titz für dich persönlich ist. Du hast gesagt, er ist eine Vaterfigur, er ist menschlich überragend. Du hattest noch nie einen Trainer, zu dem du so ein enges Verhältnis hattest. Du hast aber auch gesagt, für dich ist er ein Bundesliga-Trainer. Es könnte natürlich auch sein, dass Christian Titz auch mal irgendwann der Auffassung ist und vielleicht in der Bundesliga trainieren will. Inwiefern ist es denn so, dass du sagst, du koppelst deine persönliche Zukunft an die von Christian Titz?
Ja, wir haben ja eine besondere Bindung, also der Trainer und ich, wir verstehen uns ja privat, aber auch im Fußball. Wenn das mal so ist, dann wünsche ich dem natürlich nur das Beste. Und für mich ist es natürlich auch extrem wichtig, dass ich mit dem Trainer weiterarbeiten kann. Und ich glaube, dass es mit einer der Gründen ist, warum ich auch hier bleibe. Auch weil ich den Verein natürlich wertschätze und alles drum und dran, was der Verein mir gegeben hat die letzten Jahre und weiterhin gibt. Aber mir ist auch wichtig, dass der Trainer hier weiterhin bleibt, dass ich mit so einem Trainer, mit so einem Fußball auch weiterspielen kann, weil ich glaube, dass ich unter Titz Fußball einfach aufblühe. Und ich glaube, dass ich sehr gut zu seinem System passe.
Den Eindruck würde ich teilen. Du hast die erfolgreiche Vergangenheit schon angesprochen. Welche Ziele hast du denn noch mit dem 1. FC Magdeburg?
Die Ziele sind für mich ganz klar. Also natürlich will ich, dass wir als Mannschaft den Verein so stabilisieren, so etablieren, dass er zu einer festen Größe in der zweiten Liga wird. Das ist aktuell mein Ziel. Natürlich, ja, wäre ich ein schlechter Fußballer, wenn ich sage, boah, ich träume nicht davon. Mein Traum ist natürlich mal, es zu schaffen mit dem 1. FC Magdeburg, wenn es soweit ist, eine sehr, sehr gute Saison zu spielen und vielleicht mal oben anzuklopfen.
Ja, das haben euch einige tatsächlich sogar schon für diese Saison zugetraut. Tatsächlich zumindest euch im oberen Drittel gesehen. Es ist aber auch noch ein bisschen zu gehen. Wir wollen mal ein bisschen zurückspulen zu deinen Anfängen beim 1. FC Magdeburg. Basti hat es im Intro schon gesagt, das war ja wahnsinnig verrückt. Du bist im Januar 21 gekommen. Der 1. FC Magdeburg war damals Tabellenletzter der dritten Liga, wohlgemerkt. Mhm. Dein Debüt gegen Ferl war, glaube ich, auch noch 0-4. Mhm. Und schlussendlich seid ihr aber echt super souverän dann mit 14 Punkten Vorsprung auf Platz 11 eingelaufen. Jetzt erklär uns und den Leuten doch mal da draußen, was da bitte passiert ist. Was war denn der Knackpunkt dieser Aufholjagd?
Ja, als ich hergekommen bin, war es so, dass der Verein letzter Platz war. Dann habe ich mich im zweiten Training, glaube ich, verletzt, hatte einen Muskelfaserriss. Und dann war ich, glaube ich, 4-5 Wochen raus und konnte in der Zeit natürlich den Jungs nicht helfen. Und dann war es halt der Knackpunkt, dass dann Christian Titz gekommen ist. Und ich glaube, der hat uns so eine Sicherheit gegeben, dass wir jedes Spiel gewinnen können und dieses Vertrauen gegeben. Und ich glaube, dass wir als Mannschaft dann nochmal zusammengewachsen sind, zusammengerückt sind in dieser Zeit, wo dann wirklich jeder sein Ego nach hinten gestellt hat und einfach mal, ja, gearbeitet hat, an den Verein gedacht hat und, ja, den Traum oder das Ziel, Klassenerhalt, was in der Zeit wirklich schwierig war, ja, dran geglaubt hat und auch wirklich so durchgezogen hat.
Ja, und was folgte, ist Geschichte. Das habe ich schon im Intro angesprochen. Es folgte, ja, so darf man es, glaube ich, sagen, eure Fabelsaison 21-22. Ihr wart ab dem 7. Spieltag Spitzenreiter. Ihr wart zwischendurch mal 16 Spiele ungeschlagen. Du hast deinen Scorer-Rekord aufgestellt. 19 Tore, 22 Vorlagen. War das so die Saison des Barış Artık? Und wie gerne denkst du noch an diese Zeit zurück?
Ja, ich glaube, so eine Saison kann man nicht vergessen. Die war natürlich extrem geil. Aber das hätte ich ja auch nicht geschafft ohne meine Mannschaftskollegen. Ich glaube, ein wichtiger Faktor war auch, dass wir gemeinsam als Ziel hatten, den Aufstieg zu schaffen, weil wir daran geglaubt haben von Anfang an. Ich glaube, von der Vorbereitung an hat der Trainer und ja, wir dran geglaubt, dass wir es dieses Jahr schaffen können, weil wir schon in der letzten Saison, als wir den Klassenerhalt geschafft haben, schon gemerkt haben, boah, da ist extrem viel Potenzial da. Diesen Schwung, diesen Flow haben wir mit in die neue Saison genommen. Und dann kam halt, ja, die Saison, die wirklich atemberaubend war.
Ja, Barisch, und du bist ja im Fußball Osten hier kein Unbekannter. Ja, du warst ja zwischen 2018 und 2020 auch schon 2 Jahre zweite Liga für Dynamo Dresden gespielt. Und fangen wir mal mit einem absoluten Highlight an, was mir auch direkt einfallen würde. 19. Mai 2019, letzter Spieltag der Saison, und du hast 3 Hütten gemacht gegen Paderborn, damals noch mit Steffen Baumgart, die dann trotz der Niederlage aufgestiegen sind in die Bundesliga, also wirklich eine absolute Hausnummer waren. Und alle haben gedacht, boah, das ist jetzt der absolute Durchbruch von Barış Artık in Dresden. Aber was lief danach dann nicht mehr so rund? Was lief danach schief?
Ich glaube, die Pause hat mir vielleicht nicht gut getan, ne? Da hätte ich lieber weitergespielt, weil ich einfach im Flow war. Ja, es war, ja, ich kann es eigentlich gar nicht erklären. Ich glaube, da war ich mit Schuld. Ich glaube, dass ich nicht so, ich habe gedacht, dass es so weitergeht, aber mit Denken bringt es auch nicht so viel. Man muss halt auch weiterhin hart arbeiten, weiterhin dran glauben, und das habe ich vielleicht im Nachhinein nicht getan, dass ich wirklich weiterhin hart gearbeitet habe. Ich meine, man hatte Talent und man hat gedacht, okay, man kann sich auf sein Talent ausruhen und es wird schon laufen, aber so war es dann halt auch nicht.
Ja, beeindruckende Worte. Also, und die Ehrlichkeit finde ich auch bemerkenswert. Was hast du dennoch so für Erinnerungen an den Verein Dynamo Dresden?
Sehr gute. Ich meine, natürlich ist es traurig, dass ich den Verein verlassen habe mit einem Abstieg. Das hätte ich gern verhindert. Aber dann war es halt eben so. Das kann ich natürlich auch nicht mehr ändern. Aber es ist nicht so, dass ich sage, boah, es war alles scheiße oder sonst irgendwas. So war es halt nicht. Ich hatte eine gute Zeit, aber nichtsdestotrotz war es, glaube ich, für mich und für den Verein mit mir und mit denen einfach keine erfolgreiche Zeit, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, du hast eben schon ein bisschen entsprechend reflektiert, auch selbstkritisch reflektiert. Viele in Dresden haben dir damals auch vorgeworfen, also mal vorsichtig formuliert, bist du dadurch aufgefallen, gerne mal etwas leichter gefallen zu sein. Was unterscheidet denn den Barış Artık von heute von dem von Dynamo Dresden damals?
Ja, ich glaube, dass ich mich allgemein so reflektiert habe. Irgendwann versteht man ja auch, dass man Fehler gemacht hat, und dann ist man auch nicht mehr so sturköpfisch und meint, jedem anderen die Schuld zu geben. Und dann sucht man sich halt in einer Phase, wo es wirklich sehr schwer war für mich, schaut man auch mal, ey, vielleicht warst du ja mitschuld. Und ich glaube, das war dieser Knackpunkt, dass ich im Kopf akzeptiert habe, dass ich auch schuldig war, dass es so verlief für mich als Fußballer.
Und hast du aktuell noch Kontakt zu Spielern von früher, von Dynamo? Also sind da irgendwie Freundschaften auch entstanden?
Ja, ich habe ja mit Kevin Proll noch Kontakt. Mit dem verstehe ich mich ja, aber mit dem bin ich ja auch zusammen aufgewachsen. Wir haben ja zusammen in der Jugend bei Waldhof Mannheim angefangen, zusammen Fußball zu spielen. Mit dem habe ich noch Kontakt. Aktuell mit Leihspieler Ahmed Aslan, der ist ja auch wieder zurück. Mit dem habe ich auch noch Kontakt. Ansonsten mit keinem anderen.
Wie gern wünschst du dir dann, dass du nächstes Jahr wieder gegen die beiden Jungs spielst?
Natürlich wünscht man sich sowas. Ich meine, Dresden ist ja auch ein Kultclub, darf man ja nicht vergessen. Bei allem Respekt, auch bei der Rivalität. Ich glaube, das wird auch den Magdeburg-Fans gefallen, so ein Ostderby zu haben. Dafür sind wir Fußballer, dieses Emotionale. Das ist ja auch ein emotionales Stadion. Da ist ja auch eine gute Stimmung, sehr gute Stimmung. Und ich glaube, das würden beide Vereine, ja, gern annehmen. Ich glaube, die beiden Fanlager würden sowas auch sehen, dass man sagt, okay, Ostderby, gute Stimmung, Feuer im Kessel, und dafür sind wir, glaube ich, alle Fußballer.
Als Podcast für den Fußball Osten können wir alles, was du gesagt hast, natürlich nur bestätigen. Und du hast gesagt, es ist dann einfach für euch als Mannschaft nicht wahnsinnig gut gelaufen und dann 2020 in dem Abstieg geendet. Dann war auch Corona-Zeit, es war alles sehr, sehr unglücklich zu dem Zeitpunkt. Und du warst dann tatsächlich auch oder hast dann unmittelbar keinen neuen Verein gefunden. Dein Vertrag war nur für die zweite Liga gültig. Jetzt stelle ich mal eine böse Frage. Hast du dich zusammen vielleicht mit deinem Berater damals auch so ein bisschen verpokert?
Nee, Nee. Ich glaube, das war so, dass der Verein das halt nicht mehr wollte und ich auch nicht mehr, weil das einfach keine erfolgreiche Zeit war zwischen uns, was man auch akzeptieren kann und akzeptieren muss. Und ich glaube, das war besser so, dass beide Parteien getrennte Wege gegangen sind. Aber ich hatte ja natürlich das eine oder andere Angebot, aber ich war ja nicht bereit oder ja, ich habe auf den richtigen Moment gewartet und danach wurde es immer weniger mit den Angeboten, ne? Und muss ich klipp und klar sagen. Und ich hatte die Möglichkeiten, aber ich war mit den Möglichkeiten, die ich zu der damaligen Zeit hatte, nicht zufrieden. Was ich im Stand jetzt sagen kann, das war mein Glück.
Denn dann kam der 1. FC Magdeburg.
So sieht's aus.
Du hast den größten Teil deines Lebens im Südwesten von Deutschland verbracht, bist dort geboren, hast gerade in der Jugend dann auch bei Waldhof Mannheim und dann lange in Hoffenheim gespielt. Jetzt bist du seit fast 6 Jahren im Osten unterwegs, im Fußball-Osten. Was macht für dich diese Faszination Ostfußball aus?
Es gibt einen Unterschied zwischen Ostfußball und im Südwesten. Der Ostfußball ist in meinen Augen viel emotionaler. Die Fans sind viel mehr so im Verein drin. Einfach, die lieben den Verein noch einen Tick mehr, habe ich das Gefühl. Und das spürst du auch auf dem Platz. Die leben für diesen Verein. Und das hast du im Südwesten zwar auch, aber ich glaube nicht so extrem wie im Osten.
Da würden wir dir, glaube ich, auch absolut zustimmen. Das haben hier tatsächlich auch schon ganz, ganz viele unserer Gäste entsprechend so geäußert. Ich glaube, das ist wirklich eine Besonderheit dieser Region. Ich glaube, dass viele Regionen im Fußball Deutschland das ein bisschen für sich beanspruchen. Aber ich glaube, sagen wir, diese extremen Ausschläge und dieses wirklich 100% drin sein schon echt nochmal eine Besonderheit hier ist. Aber jetzt haben wir ein bisschen zurückgeguckt. Sollen wir mal nach vorne gucken. 9. Januar 2025, ist gar nicht mehr so lange hin. Da wirst du 30 Jahre alt. Mhm. Du hast schon ein bisschen was angedeutet, aber welche Ziele hat Barış Artık noch für seine Karriere?
Ich bin ehrlich, ich schaue nicht so gerne in die Zukunft. Ich genieße jeden Moment und schaue, dass ich fit bleibe, dass ich gesund bleibe, dass ich dem Verein helfen kann. Ich fühle mich hier extrem wohl in diesem Verein und das weiß der Verein auch. Deswegen ist mein Ziel, gesund zu bleiben und die Trainingseinheiten, die Spiel mit dem 1. FC Magdeburg zu genießen.
Aus der Community will Ivo gern wissen, welcher Verein dich denn eigentlich noch reizen würde. Gibt es da irgendwie einen Verein, wo du sagst, boah, wenn ich mir was malen könnte, dann wäre das nochmal was?
Allgemein oder?
Ja, gern allgemein.
Schwierig, ich glaube, um ehrlich zu sein, egal was ich sage.
Kannst du nicht gewinnen mit der Antwort.
Nee, ich sag ganz ehrlich, ich habe noch nie jetzt so dran gedacht, welcher Verein mich reizen würde. Ich glaube, das Einzige, was mich mal so richtig reizen würde, wäre mal eine andere Kultur kennenzulernen. Ja, aber das wäre jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das muss ich unbedingt machen oder das will ich unbedingt machen. Ich bin so zufrieden hier, dass ich gerade in einem Verein spiele, was mich extrem reizt und auch so bleibt erstmal.
Das werden alle rund um Magdeburg, glaube ich, sehr, sehr gerne hören. Barış, du hast schon gesagt, dass Christian Titz wahnsinnig wichtig für dich ist. Und überraschenderweise wirst du fast auch immer darauf angesprochen, auf Julian Nagelsmann, den aktuellen Nationaltrainer, der mit dem du auch in der U19 Deutscher Meister geworden bist mit Hoffenheim. Dich, glaube ich, auch zum Stürmer umgeschult. Ja. Jetzt steht ja die EM vor der Tür, die Heim-EM in Deutschland. Bist in Frankenthal geboren, hast aber für die U17, glaube ich, und U19 der Türkei gespielt. Bei der EM spielt die Türkei gegen Deutschland. Für wen bist du denn eigentlich?
Es ist schwierig. Es ist echt, ist eine schwierige Frage, aber ich glaube.
Also für die Türkei.
Nee. Würde ich jetzt nicht behaupten. In der Hinsicht bin ich neutral. Ich bin hier geboren, in Deutschland. Ich will keinen meiner türkischen Landsleute angreifen, aber für mich ist Deutschland meine Heimat. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Deutschland hat mich sozusagen großgezogen. Ich habe nicht so eine große Bindung zu der Türkei. Natürlich, meine Familie, die hat eine Bindung. Meine Mutter ist in der Türkei geboren und alles drum und dran. Aber ich glaube, dass Deutschland mir schon sehr viel gegeben hat. Und das wäre für mich so, der Bessere soll einfach gewinnen. Also ich wäre jetzt nicht so froh, dass ich sage, okay, Türkei hat gewonnen, boah, cool, ich freue mich extrem. Oder wenn Deutschland das gewinnen würde, eigentlich bin ich neutral. Das wäre mir egal.
Ich würde ja persönlich schon hoffen, dass es nicht zu dem Aufeinandertreffen wird, denn sonst wird aus der Heim-EM der Deutschen dann ganz schnell eine Heim-EM mit großem Auswärtsspiel, was uns ja dann auch das Spiel in Berlin gezeigt hat. Für mich bist du auch so ein Straßenkicker und aktuell turnt ja auch so ein bisschen die Baller League durch die Online-Gefilde. Wäre sowas? Also hast du da dich schon erwischt bei dem Gedanken, hey, das wäre was für mich nach der Karriere?
Ehrlich? Nein, nein. Also
sehr gut.
Das wäre nichts für mich. Ich glaube, dass ja, dass das Konzept einfach für die ganzen YouTuber und alles drum und dran ist, aber für richtige Straßenfußballer ist es nicht, ja. Denke ich, ist meine Meinung. Das kann jeder so einschätzen, wie er möchte. Ich glaube, die richtigen Straßenfußballer gehen in den Käfig und zocken einfach 4 gegen 4 oder 5 gegen 5.
Würde ich sofort unterschreiben.
Und ja. Ohne diese Quatschregeln, also ja. Wo dann entschieden wird, was dann passiert. Das kann ja dann zu einem 1 gegen 1 werden oder sonst irgendwas. Das ist für mich kein Straßenfußball.
Ja, du hast gesagt, Straßenkicker, da wird 5 gegen 5 gespielt. Und wir haben eine Frage bekommen von Tim. Und die hat gesagt, frag doch mal Barisch, er darf ein All-Time-Best-Team zusammenstellen. Also du darfst 5 Leute nominieren.
Okay.
Wer wäre das? Ist ziemlich spontan, aber welche 5 würdest du nominieren?
Bin ich da mit drin oder 5 andere?
Ja, du willst ja mit denen mitkicken. Du bist da drin.
Du bist ja auch überzeugt von dir, dass du ein richtig guter Kicker bist. Also darfst dich auch gerne selber nominieren.
Also nehme ich noch 4 Leute dazu. Also
Ja.
Ich bin ein Fan davon, jetzt kein Messi und Ronaldo zu nehmen. Ich glaube, die Antwort ist, kommt so oft,
ja.
Die ist schon mittlerweile so langweilig.
Nimm gern die, mit denen du Bock hättest, auch mal in so einem Court dann zu zocken.
Ich sag ganz offen und ehrlich, mir wird reichen, wenn ich allein mit Ronaldinho zusammenspielen würde. Das würde mir, glaube ich, schon reichen. Ein Ronaldinho, ein Zidane. Ich glaube, das sind die Techniker, wo ich so geisteskrank feiere, weil die waren ja meine Jugendidole, so die 2. Aber Ronaldinho natürlich noch mehr, weil mir das einfach gefallen hat, weil Ronaldinho hat einfach das präsentiert, was ein Straßenfußballer ausmacht. Ja. Und ja, Ronaldinho, Zidane würde ich nehmen. Ich glaube, was mir noch gefallen hätte, wäre so ein Eden Hazard. Und dann vielleicht Adriano wäre noch cool gewesen. Oder natürlich Hagi.
Oh ja, Giorgio Hagi.
Ja.
Rumänisches Idol. Also wird eine sehr offensive Truppe.
Ja, ich gehe auf die Tore. Ich meine, verteidigen brauchen wir jetzt nicht im Käfig, im Straßenfußball. Genau. Da geht es mehr um die Tore.
Sehr gut. Damit sind wir auch am Ende eines sehr lebhaften Interviews. Hat Spaß gemacht, dich mal näher kennenzulernen, ein bisschen durch deine Karriere zu sliden. Vielen Dank, dass du uns hier nach Trainingseinheit und Krafteinheit und kräftezehrender Nacht noch zur Verfügung gestanden hast. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich werde die nächsten Spiele, wenn ich den FCM gucke, dann natürlich automatisch, wenn man irgendwie mal gesprochen hat, dann noch näher drauf achten, Robi. Ne?
So ist es. Viel Erfolg, Barisch, für die kommenden Aufgaben. Seien es die Vateraufgaben oder die Aufgaben mit dem FCM. In erster Linie natürlich schon mal direkt am Wochenende beim KSC. Wir haben nichts dagegen, wenn ihr 3-fach punktet. Und dass ihr möglichst zeitnah den Klassenerhalt einfahrt. Vielen Dank und alles Gute.
Vielen Dank und es hat mir extrem Spaß gemacht, hier dabei zu sein. Liebe Grüße an euch zwei. Ciao, ciao.
Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir 2 so scheiß Fragen.
Ja, Robi, großartiges Interview, cooler Typ. Wir haben vorher ein bisschen was erwartet, geflaxt. Das hat er absolut eingehalten. Mir hat es großen Spaß gemacht. Hoffe euch da draußen auch. Und wir werden die Augen offen halten, ob der vermeintliche Stürmer Barischartig auch am Wochenende wieder knipsen wird.
Ja, und von der aktuell tabellarisch zweitbesten Mannschaft im Fußball Osten, dem 1. FC Magdeburg, springen wir doch mal rüber zum aktuellen Primus im Fußball Osten. Und das ist nach wie vor der 1. FC Union Berlin.
Das ist Union Berlin und Union Berlin befindet sich ja wieder in einer spannenden Phase. Wir haben sie vor Wochen, Robi, das wirst du bestätigen, hier schon mal aus dem Abstiegskampf rausgeredet, vor allem ich. Sie haben auch immer noch 7 Punkte Vorsprung. Das liegt aber, so ehrlich müssen wir sein, nicht wirklich an Union, sondern vielmehr an Köln und Mainz, die einfach keine Punkte holen, die auch spät den Ausgleich immer mal noch kassieren. Stuttgart und Dortmund jetzt eine Nummer zu groß, aber wie ist denn deine Sicht auf Union? Bleibt es dabei, dass sie diesen Platz, den sie gerade haben, dann auch sichern und nicht mehr unten reinrutschen?
Ja, Fakt ist, dass die aktuelle Punkteausbeute sicherlich bis zum Ende nicht reichen wird. Du musst jetzt langsam auch mal wieder ins Punkten kommen. Idealerweise fängst du jetzt am Samstag im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen schon an. Sie haben ja schon unter Beweis gestellt, dass sie zu Hause den einen oder anderen Gegnern dann auch niederringen können. Man muss auch sagen, niederrennen können. Weil Union ist tatsächlich in einer einzigen Disziplin in der Bundesliga Spitzenreiter und das sind die Laufkilometer. Ja, also Union hat schon über 3000 Kilometer die Saison zurückgelegt. Kleiner Vergleich, Platz 18 ist übrigens der FC Bayern mit in Anführungsstrichen nur 2700 zurückgelegten Kilometern.
Nicht überraschend, wenn du natürlich bedenkst, dass wenn man den Ball hat, man weniger laufen muss.
Selbstverständlich. Und Union hat, wie wir wissen, sehr ungern den Ball. Also das hat sich nicht geändert. Aber wenn wir bei den Zahlen bleiben, Basti, ist eine Sache frappierend, die sich zwingend ändern muss. Union hat sage und schreibe 13 Mal die Saison kein eigenes Tor fabriziert. Also es ist auch für den Fußball-Laien relativ offensichtlich, woran man an der Alten Försterei arbeiten muss.
Ja, genau. Und natürlich ist jetzt ohne Becker und Behrens auch die Individualität vorne, so ein bisschen die letzte Qualität dann auch auf Bundesliga-Niveau weg. Du hast jetzt Hollerbach, der irgendwie so ein bisschen funktioniert, aber auch da muss er erst noch nachhaltig nachweisen, ein Bundesliga-Stürmer zu sein. Was Union auch so ein bisschen abgeht aus meiner Sicht, sind die Standardsituationen. Also das, was früher dann auch speziell Trimmel stark gemacht hat, da haben sie auch Nachholbedarf. Aber ich bleibe dabei, es wird schon reichen.
Es wird reichen. Letzte Statistik zur Union, die sehr auffällig ist, ist natürlich auch, dass sie einfach schon 6-mal dieses Jahr nicht das Spiel zu 11 beendet haben. Das ist dann ehrlicherweise auch nicht wahnsinnig hilfreich. Aber ich bin bei dir. Ich glaube, es wird am Ende reichen. Wahrscheinlich knapp. Und wahrscheinlich auch deswegen, weil sich einfach hinten noch 2-3 Mannschaften finden werden, die eben noch schlechter abschneiden als der erste FC Union Berlin. Und wen wir, muss man sagen, fast schon ein bisschen in den Abstieg geredet haben, auch nicht ganz zu Unrecht, wenn wir ganz ehrlich sind, und wer wie so häufig wie Phoenix aus der Asche gestiegen ist, ist der FC Hansa Rostock. Ich hab dir, glaube ich, geschrieben, wenn du denkst, es geht nichts mehr, kommt irgendwo der FC Hansa her.
Genau, und nachdem es eine Endspielniederlage gegen Kaiserslautern zu Hause gab, ein ja mehr oder weniger sang- und klangloses 0-3 mit Platzverweis in der ersten Halbzeit, mit Fanausschreitungen beim Torjubel der Lauterer, also da hat sich Hansa dann mal wieder von einer ganz düsteren Seite präsentiert, war schon so ein bisschen Endzeitstimmung an der Ostsee wahrzunehmen, und dann gab es am Freitagabend das Auswärtsspiel in Braunschweig und du gewinnst es, egal wie, du gewinnst es durch ein Kopfballtor von Schumacher.
Nicht unverdient übrigens.
Ja. Genau, aber jetzt auch keine Glanzleistung, nicht hochverdient, aber wie gesagt, auch nicht unverdient und völlig egal. Du gewinnst das Spiel, bist auf einmal wieder 16., hast einen direkten Konkurrenten geschlagen und bist auf dem Relegationsplatz. Also es ist wieder Hoffnung da und jetzt gilt es halt nachzulegen, weil mit Fürth, Kiel und Wiesbaden sind die nächsten drei Gegner auch sehr, sehr ambitioniert.
Und gerade was Greuther Fürth angeht, das ist jetzt keine Überraschung, dass man natürlich beim FC Hansa hier Parallelen sucht zum Vorjahr. Wir erinnern uns, auch da hatten wir zwischendurch Phasen, wo wir wirklich echt hart danach suchen mussten, Hoffnungsschimmer für den FC Hansa zu finden. Und dann hat man aber damals Fürth zu Hause 2-0 geschlagen, weiß ich noch sehr gut. 1-0 war meines Erachtens auch so ein Sonntagsschuss. Das ist das, was du dann manchmal auch brauchst. Und ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man sich da jetzt einschwört. Robert Marien, dazu hatten wir in den letzten Wochen auch schon mal gesprochen, tritt jetzt seine gesundheitlich bedingte Pause an und hat sich nochmal mit sehr emotionalen Worten an alle Anhänger des FC Hansa gewandt. Und natürlich greift er da auch die Parallelen zu den Vorjahren auf. Und ja, ich hatte schon gesagt, ich werde am Samstag im Stadion sein. Bisher hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert, wenn mindestens einer von uns beiden im Stadion war. Aber ja, sich nur auf Statistiken und nur auf das Hoffen, dass sich Dinge wiederholen, das wird nicht reichen. Also du brauchst schon einen sehr, sehr guten Auftritt gegen einen unangenehmen und spielstarken Gegner, die, weil der HSV ja nicht so richtig Bock hat, übrigens auch noch allerbeste Chancen haben, mal mindestens auf Platz 3.
Richtig, und damit eine Chance auf die Relegation. Und apropos Relegation, Hansa ist aktuell auf dem Relegationsplatz und würde gerade, und das wollen wir alle im Fußball-Osten, nicht gegen Dynamo Dresden spielen.
Ja, und Dynamo Dresden ist schlicht und ergreifend auch selber schuld, dass man sich aktuell nur auf dem Relegationsrang befindet. Wir haben viel dazu gesprochen. Es waren im Winter, glaube ich, 10 Punkte. Und die 10 Punkte waren schon fast schmeichelhaft. Da musst du eigentlich, du hättest im Winter schon 12, 15, 18 haben können.
Auf Platz 3 wohlgemerkt, ne? Nicht nur auf Platz 4, sondern auf Platz 3 sogar.
Ja, ja, ja. So, und jetzt ist es aber so, es liegen wilde Tage in Elbflorenz hinter uns. In allererster Linie sticht natürlich heraus die Beurlaubung von Sportchef Ralf Becker. Ungewöhnlich im Zeitpunkt und ungewöhnlich in der, sagen wir mal, im Mechanismus, weil üblicherweise, wie es dann im Jargon heißt, wenn man die Ziele gefährdet sieht, dann ist häufig der Trainer, der angezählt wird, der Trainer, derjenige, der vielleicht sogar beurlaubt wird. In Dresden gab es infolge der Beurlaubung von Ralf Becker eine, wie ich finde, schwierige Stellungnahme dazu, weil man sich danach zum Trainerteam um Markus Anfang bekannt hat. Das ist gut und richtig und das ist in Ordnung. Sehr überraschend war aber eine Sache dabei. Man hatte sich ligenunabhängig auf das Trainerteam eingeschworen und das finde ich nicht sonderlich realistisch, Basti, weil es haben sich in Dresden alle darauf eingeschworen, Aufstieg oder nix. Und mir kann keiner erzählen, wenn du gegen 1860 verloren hättest oder jetzt gegen Ulm verloren hättest, dass man dann einfach so weitermacht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Kann ich mir jetzt wirklich auch nicht vorstellen. Ich glaube, dass das dann natürlich aber auch vom starken Mann abhängig sein wird, der neu nach Elbflorenz kommt. Das heißt, der neue Sportdirektor, es wird ihn, davon gehe ich aus, geben. Und der wird dann natürlich diese Entscheidung mittreffen. Ich glaube, die Pressemitteilung galt eher dem einfach für Ruhe in der Mannschaft zu sorgen, die Konzentration aufs Sportliche zu legen. Und ja, wir waren beide im Stadion am letzten Freitag und haben ein souverän bis ordentliches 2:1 gegen 1860 gesehen. Aber Robi, es ist eigentlich auch scheißegal, wie es war. Es war ausverkauft, es war geile Stimmung und am Ende zählen nur die 3 Punkte.
Ja, und jetzt hast du den neuen Spitzenreiter zu Gast, nicht zu sagen den Spatzenreiter. Also es kommt der SSV Ulm, der für viele, inklusive uns, aktuell tatsächlich, jetzt haben wir wirklich nicht für Möglichkeiten, sind wir ehrlich, die Tabelle der dritten Liga anführt. Es ist alles sehr, sehr knapp beisammen. Dynamo hat am Freitag durch den Heimsieg gegen 60 dann zwischendurch auch die Tabellenführung eingenommen. Aber trotzdem, Basti, ich muss dir sagen, es ist trotzdem kurios, dass Dynamo mit all diesen Möglichkeiten solche Schwierigkeiten hat, sich da vorne zu etablieren, abzusetzen. Dafür gibt's natürlich aber auch Gründe.
Dafür gibt's Gründe, aber auch da hat Markus Anfang gesagt, wir haben jetzt genauso viele Punkte wie in der letzten Saison und im Prinzip könnte man sagen, hey, gleiche Situation, aber damals kam man halt aus einer schlechteren Hinrunde, war so ein bisschen auf dem Aufwärtstrend, jetzt ist man so ein bisschen im Abwärtstrend, aber auch da, sage ich, ist noch gar nichts passiert. Wenn du jetzt Ulm schlägst, bist du wieder safe auf einem Aufstiegsplatz, hast danach ein wichtiges Spiel in Münster, wo man jetzt mal abwarten muss, wie Münster jetzt auch am Wochenende spielt. Also es ist ja noch auch alles drin, aber ja, wir hatten uns natürlich eigentlich für April vorgenommen, nach Dresden mal zur Aufstiegsfeier zu fahren.
Aber ich, genau das ist das ganz große Problem, Basti. Und das ist in Dresden, um Dresden, alle Medienvertreter sprechen eigentlich seit dem Winter nur darüber, wann man denn aufsteigt, gegen wen man vermeintlich aufsteigt, dass man das Selbstverständnis eines Zweitligisten hat. Und das ist, glaube ich, das, was der Mannschaft, glaube ich, gerade nicht wahnsinnig hilft. Also es scheint wirklich eine Kopfsache zu sein. Unabhängig davon, dass die Chancenverwertung schlecht ist, dass die Standards nicht gut sind, dass die taktische Variabilität wahrscheinlich fehlt, dass du offensichtlich nicht den Einsatz in den Derbys an den Tag legst, wie es der Hallische FC und Erzgebirge Aue gemacht haben. Es ist und bleibt und scheint ein Kopfproblem zu sein. Und wenn du dich dem Ganzen entledigen willst, solltest du zwingend auch Ulm zu Hause schlagen.
Und von den Ulmer Spatzen und Dynamo Dresden, ganz kurzer Abstecher ins Erzgebirge, Robi, 3 sieglose Spiele der Auer haben zur Folge gehabt, dass man sich ins graue Mittelfeld verabschiedet hat und damit ja sich auch von den kühnsten Optimisten in Sachen Aufstiegskampf, können wir eigentlich kurz halten zur Erzgebirge Aue, oder?
Exakt so. Ich war ja noch derjenige von uns beiden, der ihnen das mit einer Serie zugetraut hat, da oben noch ranzurücken, gerade weil es eben in puncto Platz 3 sehr, sehr eng ist oder war. Aber ja, mit nur einem Punkt aus den letzten 3 Spielen, gerade auch gegen vermeintlich direkte Konkurrenten, dann zu Hause gegen Münster und auch in Regensburg, das reicht dann leider nicht. Aber sie haben mit unten nichts zu tun und können wie im Vorjahr auch relativ frühzeitig, können Matze Heidrich und Co. eigentlich die kommende Saison planen, was sicherlich auch hilfreich ist in vielerlei Hinsicht.
Und die neue Saison planen kann auch der Hallische FC. Allerdings muss er sie für 2 Ligen planen, denn aktuell ist man noch auf dem avisierten Nicht-Abstiegsplatz. Sicherlich vor allem bedingt durch 2 Heimsiege gegen Lübeck und Dresden, die durchaus überzeugend waren, gerade auch wenn wir auf das Spiel gegen Dynamo schauen. Aber die Niederlage dann relativ unnötig in Münster hat den HFC dazu gebracht, dass es aktuell wieder nur ein geringer Vorsprung ist und du jetzt schon ein ganz, ganz wichtiges Spiel morgen gegen Freiburg 2 hast, was du unbedingt gewinnen musst.
Und das Spiel wird nochmal interessanter, wenn man sich anguckt, was heute Abend passiert. Und zwar spielt die direkte Konkurrenz quasi gegeneinander der Waldhof mit dem Rücken zur Wand mal wieder zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Das heißt, wenn beim HFC am Samstag um 16.30 Uhr angestoßen wird, dann ist der Druck vermeintlich nochmal größer. Den können sie aber selbstverständlich bestehen und ich bin mir auch sicher, dass sie den bestehen, gerade zu Hause. Aber Freiburg 2, und da sind wir uns einig, klar sind die abgestiegen, aber die haben in den letzten Spielen eindeutig unter Beweis gestellt, dass sie zumindest vereinzelte Player dort deutlich mehr unter Beweis stellen, als sie das gerade in der Hinrunde getan haben. Also das ist ein Gegner, der definitiv nicht zu unterschätzen ist. Basti, du hast die Planung für die neue Saison schon angesprochen, die beim HFC natürlich zweigleisig passiert. Es war aber trotzdem zu lesen, dass es da positive Entwicklungen beim HFC zu geben scheint in Sachen Etat.
Ja, es soll der Etat sogar erhöht werden im Vergleich zur aktuellen Saison. Vielleicht ist es auch so ein bisschen die Reaktion auf die sportliche Situation, die es gibt. Mit Sicherheit, es gibt auch einen neuen Hauptsponsor, neuen Ausrüster, aber das sind alles so Themen von ja, morgen, denn ich glaube, der höhere Etat und der neue Hauptsponsor werden nicht sonderlich mehr erreichen können, wenn es denn Regionalliga-Fußball an der Saale gibt. Deswegen, ja, zuerst mal die Hausaufgaben in Richtung Sport erledigen und dann weiter nach vorne schauen.
Genau, und da hat man auch gute Schritte gemacht in den letzten Wochen. Man steht defensiv deutlich stabiler da. Es gelingt auch nach wie vor nicht, mehr als zwei Spiele am Stück zu gewinnen. Aber wir bleiben optimistisch, dass der HFC auch in der kommenden Saison ein Drittligist sein wird und nicht in die Champions League des Ostens absteigen wird. Basti, wir sind angekommen in der Regionalliga Nordost und die gesamte Folge 49 hatten wir dieser Liga gewidmet. Vielen Dank auch an euch da draußen für das zahlreiche Feedback und natürlich auch für die zahlreichen Protagonisten, die Folge durch ihre Stimmen bereichert haben. Und auch da, Basti, geht richtig der Punk ab, wie so häufig in der Liga. Und kurz nachdem wir die Folge aufgezeichnet hatten, Basti, wurde ja dann auch mehr oder minder transparent kommuniziert, wer sich denn eine Lizenz für die dritte Liga gesichert hat. Das hatten wir dann auch entsprechend auf Social Media aufgegriffen. Es sind eben 7 Mannschaften in der Regionalliga Nordost. Sicherlich ein bisschen auch überraschend, inklusive Carl Zeiss Jena. Und aus Bayern waren es aber nur 2. So, nur mal wieder nur Würzburg und ich glaube Bayern 2 und es wird mal wieder Würzburg sein. Und da geht mir so ein bisschen auch der Kamm hoch, wenn ich mir angucke, dass die Regionalliga Bayern einen eigenen Aufstiegsplatz für sich beansprucht und auch die Regionalliga Nord, wenn du die mal anguckst. Lübeck, gerade Schnorrenberg entlassen nach kurzer Amtszeit, wird wahrscheinlich das zweite Mal in Folge als Aufsteiger direkt wieder runtergehen. Und guck dir mal die letzten Jahre an. Havelse, Oldenburg auch direkt wieder runtergegangen. Also ich glaube, es braucht nicht mehr viel Belege, dass diese Aufstiegsregelung zwingend geändert werden muss.
Ja, und wir haben aber in der aktuellen Saison in der Regionalliga Nordost keine Relegation und deshalb wird uns der packende Dreikampf in der Spitze der Regionalliga Nordost, ich glaube, bis in den Mai noch beschäftigen. Man hatte nach den 6 Siegen von NRG Cottbus so ein bisschen das Gefühl, okay, die marschieren jetzt durch. Dann gab es den Spieltag vom letzten Wochenende. Cottbus strauchelte gegen Altklinike und schon sieht alles wieder anders aus. Also ich glaube, dass es speziell dann auf die direkten Duelle ankommen wird und bis zum Ende da oben diese 3 Mannschaften das unter sich ausmachen.
Ja, aktuell vielleicht im Vorteil der BFC Dynamo, der noch ein Spiel in der Hinterhand hat gegen die eben benannte VSG Altklinike. Auch immer ein unangenehmer Gegner, aber prinzipiell sind sie zumindest rein rechnerisch der aktuelle Tabellenführer. Ich bin aber ganz bei dir. Ich gehe davon aus, dass die 3 da oben sich bis tief in den Mai behakeln werden und ja, könnte mir vorstellen, erstes Maiwochenende BFC Dynamo, Energie Cottbus, dass das auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Begegnung werden wird. Spannend bleibt es auch ganz am Ende der Tabelle, Basti, zumindest so ein bisschen.
Ja, der BRK gewinnt ab und zu mal aus Versehen ein Spiel, muss ich sagen, oder holt einen Punkt. Hansa 2 gewinnt auch das erste Spiel unter Neutrainer Uwe Speidel bei der VSG Altklinike, am Ende glücklich. Dementsprechend ist überall wieder so ein bisschen Hoffnung drin. Eilenburg punktet relativ konstant, das heißt, es wird auf die beiden ankommen. Und natürlich ist aber da auch wieder vieles abhängig. Was passiert in Liga 2 mit Hansa Rostock? Wenn die absteigen, ist automatisch die 2. von Hansa in der Oberliga. Und natürlich, wenn der Hallische FC absteigt, würden 2 Mannschaften aus der Regionalliga Nordost absteigen. Dementsprechend wird der Blick sowohl aus dem Poststadion als auch aus dem Ostseestadion natürlich dann auch immer wieder in die höheren Ligen schauen, wovon du einfach abhängig bist.
Ja, und unabhängig von ganz oben und ganz unten charakterisiert die Liga natürlich auch das Thema Tradition, das Thema Derbys. Und wir haben mal wieder eins vor der Brust. Wir haben das Thüringen-Derby um die goldene Ananas. Ich glaube, das hatten sich ganz, ganz viele Protagonisten in Jena und in Erfurt ganz anders vorgestellt. Aber es geht in Thüringen schlicht und ergreifend erstmal nur um die Ehre.
Ja, mehr ist nicht drin, aber mehr drin ist bei Lok Leipzig. Wir hatten ja in der letzten Folge mal drüber gesprochen, dass Ahmedin Shiva nicht mehr im Amt ist und auch Thorsten Kracht weg ist. Aktuell macht man jetzt wohl mit Pieblitzer und Co-Trainer Hinz weiter bis zum Saisonende. Und dann gab es in dieser Woche eine Meldung, dass sie bezüglich der sportlichen Ausrichtung Gespräche mit Toni Wachsmuth führen. Das heißt, Grüße hier an unseren Niki Tucker Ultra Toni Wachsmuth. Bin gespannt, wo das dann am Ende hinführt und ob es, ja, jetzt liest es sich wie so eine Beratertätigkeit, aber ja, interessanter Weg der Kommunikation auf jeden Fall.
Ja, und wenn wir in Leipzig bleiben, auch noch eine kleine Geschichte zum Schmunzeln. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal über Hertha, Paul Dardai und seine drei Söhne gesprochen und hatten auch hier schon eine Vater-Sohn-Konstellation mit den Ehlers zu Gast. Und das gab es vor kurzem jetzt auch die Konstellation in Leipzig, gleich doppelt. Und zwar, zack, Pieblitzer, der Sohn von Interimstrainer Tomislav Pieblitzer, hat für Lok genetzt, sogar sehr, sehr schön. Und auch Maximilian Jagatic, Sohn von Miro Jagatic, Chemietrainer, hat genetzt. Also das sind doch irgendwie so ganz, ganz witzige Randanekdoten rund um die Regionalliga Nordost. Und wenn wir beim Thema spektakuläre Tore sind, Basti, würde mir noch das Thema direkte Ecken einfallen.
Ja, wir hatten den Torschützen des Monats bei uns, Christian Flath, mit seiner Ecke gegen Energie Cottbus. Und jetzt gab es am vergangenen Wochenende sowohl Arne Rühlemann für Eilenburg als auch, da war ich live im Stadion, Tahsin Çakmak für Babelsberg, zwei direkt verwandelte Ecken. Und ganz interessant, dann mit dem Torwarttrainer auch drüber gesprochen, ja, kann man nichts machen. Und gerade die von Rühlemann war super geschossen, aber für mich hängt natürlich da immer auch der Torwart mit drin. Also kannst mir nichts erzählen. Aber es scheint ein Trend zu sein. Mal gucken. Aber ich vermute, dass aber auch natürlich die Torhüter sich so ein bisschen darauf eingestellt haben. Davon kommen sie vielleicht nicht mehr so raus. Also ja, spannende Entwicklung, natürlich geiler Zufall, dass gerade jetzt in einer Rückrunde, in einer Liga 3 so eine Tore fallen.
Ja, du hast es gerade so, es ehrt dich ja, dass du das bei aller Bescheidenheit gesagt hast. Du hast deinen Auftritt bei Ostsport TV hier schon angesprochen. Du warst bei Toni Mielke im Karl-Liebknecht-Stadion zu Babelsberg 03 gegen BFC Dynamo. Sag doch nochmal kurz, wie war das für dich? Also wir haben es natürlich verfolgt und fanden das entsprechend super. Einige von euch da draußen vielleicht auch. Wie hat sich's für dich angefühlt, als Experte vor dem Mikro zu stehen?
Es hat Spaß gemacht. Es ist natürlich wirklich nochmal eine andere Herausforderung mit Kamera, weil das du das ja nicht so oft hast und auch eine Live-Übertragung. Aber am Ende geht's dann um Fußball. Toni Mielke hat das super gemacht. Das hat Bock gemacht. Wir haben das vorher sehr gut abgesprochen. Und ja, hat sich so ein bisschen nach kleinem Sky angefühlt. In einem schönen, schmucken Stadion dann in Potsdam-Babelsberg. Also es hat mir großen Spaß bereitet. Das Spiel hat dann auch eigentlich gehalten, was man sich versprochen hat. Plus, wir konnten ein bisschen über Niki Tucker sprechen. Toni hat auch gesagt, er hat die Folge gehört, fand er sehr cool. Ja, und dementsprechend für alle eine Win-Win-Situation. Also mir hat es echt Bock gemacht.
Ja, und Bock gemacht hat auch mal wieder diese Folge. Es ist schön, dass wir Barischartig bei uns hatten. Ich habe schon gesagt, wir starten ein in die Zielgeraden der Saison. Wir haben wieder einige spannende Begegnungen am Wochenende vor uns. Und ja, wenn wir uns das nächste Mal hören in zwei Wochen, wird es auch die ein oder andere spannende Landespokalbegegnung gegeben haben. Dann werden wir wieder über Lübserpilz, Dachbleche 24 und Kosiwasch sprechen und freuen uns gemeinsam mit euch ein bisschen zurückzublicken auf vielleicht den ein oder anderen Underdog-Erfolg oder vielleicht auch die üblichen Favoritensiege. Wir werden es sehen. Aber da werden wir auf jeden Fall dann in zwei Wochen. Wir
können natürlich auch wieder die Pokalsieger tippen und dann am Ende verlierst du wieder und postest ein Kinderbild.
Ja, du kannst dir schon mal überlegen, welche Wette wir diesmal machen wollen. Ich tippe ja, wie du weißt, super gerne.
Genau. So. In diesem Sinne, Robi, wir hören uns in zwei Wochen. Sportfrei.
Sportfrei.
Niki Tucker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.